in meinem Text des Anfangs der Predigt habe ich geschrieben, da geht noch mehr. Geht in deinem Leben eigentlich noch mehr? Bist du bereit für mehr? Oder, naja, weiß nicht, was das genau bedeutet. Bei Gott ist noch mehr eigentlich immer da. Ich glaube, wenn wir Bereitschaft geben würden, würde er immer mehr geben. Würde er immer mehr von sich geben. Würde er immer mehr von sich in dich hineinlegen wollen. Dich verwandeln wollen. Dir etwas geben wollen. Und wir haben die letzten Wochen, habe ich über das Thema Heiliger Geist gesprochen. Unser Parakletos, das heißt unser Fürsprecher. Der auf Jesus zeigt, wer er ist, was für Eigenschaften er hat, was er alles tut. Und heute gehen wir noch mal in einen anderen Bereich rein. Und zwar in den Bereich, da geht eigentlich noch mehr mit ihm. Und meine Geschichte startet ja auch in Afrika. Ich bin ja geboren, bin da aufgewachsen teilweise, kam nach Deutschland. Sehr konservative Gemeinde, ich möchte nichts dagegen sagen. Aber es hat mir etwas gefehlt von dem noch mehr. Und ich wusste das teilweise gar nicht, aber ich kam an den Punkt, wo ich echt frustriert war. Das war ungefähr mit 19. Ich war echt frustriert. Ich habe alle Regeln eingehalten, so wie die Philly auch, alle Regeln eingehalten, die man so machen soll. Dann habe ich mich mit 19 auch abgesagt und habe nicht mehr die Regeln beachtet, die man so in einem kirchlichen, gemeindlichen Kontext machen muss. Und manchmal fühlt man sich da auch richtig unter Druck. Ich muss es ja tun, damit die anderen mich dann auch annehmen in meinem Kreis hier. Ja? Und wenn du dich nicht dran hältst, der Gemeindekultur ein bisschen außerhalb bist, dann wird es schwierig manchmal. Und schon fühlt man so einen Druck von der Gemeinschaft. Und das hatte ich gefühlt irgendwie. Ich konnte das nicht artikulieren. Aber es kam zu so einem Punkt, dass ich mich von Gott losgesagt habe und eigentlich keine Lust mehr auf Gott hatte. Und dann begegnete ich einem jungen Mann und der erzählte mir ganz freudig, was sein Leben verändert hat und dass er das auch kennt von mir. Und er sagte mir, ja, da gibt es eine Bibelschule, probier das mal, das ist Bad Gandersheim. Dann habe ich mich da angemeldet, eine Woche, ich bekam in meiner Ausbildung frei, obwohl ich eigentlich Berufsschulzeit hatte. Die haben mir irgendwie freigegeben, keine Ahnung, es war für mich ein völliges Wunder, bin dort hingegangen. Und die ersten zwei Tage haben mich umgehauen, weil ich habe mal eine andere Sicht von der Bibel gesehen, die ich bisher noch nicht in der Praxis kannte. Man redete viel über die Theorie, aber es ging darum, dass der Geist Gottes in einem was machen kann. Und in der Zeit während des Lobpreises erwischte mich der Heilige Geist so arg, dass ich mich zurückgesetzt fühlte wie zu Pfingsten. Auf einmal redete ich in anderen Sprachen. Das ist so ein Wort, das man benutzt in der Bibel. Nicht, dass man, andere Sprache konnte ich ja schon, Swahili. Nicht in Swahili, sondern ich redete in einer Sprache, die ich selber noch nicht kannte. Und mich hat es dermaßen erwischt dort, dass der Geist Gottes mich verändert hat, dass ich zurückkam in meine Gemeinde, wo wir alle gesessen sind normalerweise zum Singen. Und ich war der Einzige, der stand. Mir war alles egal. Mir war das auch nicht mehr peinlich. Und so müssen sich die Jünger gefühlt haben, als Jesus ihnen gesagt hat, wartet in Jerusalem, bis der Geist kommt, der mit Kraft kommt, und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Leute, das war eine verängstigte Gruppe. Da war der Herrscher gerade, der Jesus gerade erst gekreuzigt worden, die haben sich versteckt in einem Haus, die haben nicht öffentlich gebetet, sondern, und Jesus sagte, warte, dann haben sie da gewartet, die 120 Leute, der Geist Gottes kam und dann waren die auf einmal völlig mutig. Und so habe ich mich gefühlt, ich war auf einmal mutig, ich erzählte meinen Arbeitskollegen davon, die haben ihn natürlich als Spinner bezeichnet, was da du da glaubst und so weiter und die Heilung, die du da gesehen hast, das ist alles nur Fake, das sind so Zauberkünste, die da machen. Und es war echt krass, was mit mir innerlich auf einmal passierte. Und dieses Reden auch in anderen Sprachen. Die Bibel spricht darüber in 1. Korinther 14, denn wenn ich in einer Sprache oder Zunge betet, in einem griechischen Wort ist das Glossalia, betet mein Geist, aber mein Verstand ist ohne Frucht. betet mein Geist, aber mein Verstand ist ohne Frucht. Und dann sagt er noch, aber ich will beides tun. Ich will auch mit meinem Verstand beten und ich will ohne Verstand beten, sozusagen. Also unterscheidet er zwei verschiedene Arten von Gebet hier. Einmal mit Verstand und einmal ohne Verstand. Hört sich krasser, ne? Ohne Verstand. Aber wir geben jemand anderem die Kontrolle und das ist der Geist Gottes. Und er sagt sogar, ich will mit dem Geist singen. Es geht also auch ohne Verstand zu singen. Und aber auch mit dem Verstand zu singen. Das heißt, ich forme meine Worte selber und weiß selber, was ich sage. Ich forme sie im Kopf und dann kommen sie. Und dann sagt er ohne Verstand. Das heißt, ich forme nicht mehr. Paulus hat hier diesen Brief geschrieben. Und er beruft sich auf das, was damals zu Pfingsten passiert ist. Interessant war, dass die Leute drumherum die Sprachen verstanden haben, was dort geredet wurde. Und ich kenne einige Berichte, die das versucht haben, mit Google Translate ihre Sprachengebet mal aufzusagen. Es kam tatsächlich manchmal raus, dass es eine Sprache von was, wo, was weiß ich wo war, die sie eigentlich nicht können könnten. Und es heißt auch, dass wenn du die redest, du Geheimnisse besprichst mit Gott, dass der Geist das gibt. Und da passierte das damals. Apostelgeschichte 4,31, sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos Gottes Botschaft. Das war das, was bei mir passiert war. Furchtlos, mit Mut, reingehen, egal. Nichts mehr peinlich. Muss bei denen auch gewesen sein. Interessant ist, dass dann nachher es peinlich wurde, muss es sein, weil sie haben sich wieder versteckt. Ein paar Kapitel später lesen wir, dass sie sich wieder versteckt hatten, eingesperrt haben, nochmal zusammen gebetet haben. Und dann erschütterte die Erde. Es bebte. Und der Geist Gottes fiel nochmal auf. Die gleichen Leute übrigens. Und sie gingen wieder raus und hatten keine Furcht und haben von Jesus erzählt. Kennt ihr das, dass es einem nicht so leicht fällt, über Jesus zu erzählen? Wem geht das so? Wer hätte denn gerne mehr Mut? Ja gut, dann sind wir heute zum richtigen Platz hier. Genau dafür beten wir nämlich nachher. Dass du Mut bekommst. Und zwar Mut, über deinen Schatten hinwegzuspringen. Mit der Kraft Gottes. Das ist nämlich nicht mehr du, der dir wirkt, sondern das ist Gott, der in dir wirkt, durch seinen Heiligen Geist. Aber manchmal gibt es da so ein Missverständnis, habe ich schon gemeint. Und dann sagen mir Leute, ja, glaubst du nicht, dass ich den Geist Gottes habe? Ich sage, doch, du hast den Geist Gottes. Und das muss man verstehen, wie das genau gemeint worden ist. Denn in Johannes 1, Vers 12 sagt nämlich ganz klar, aber alle, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenkten, verlieren das Recht, Kinder Gottes zu werden. In Johannes 3 steht dann noch mal deutlicher, da kommt Nikodemus nämlich auf Jesus zu und fragt, wie komme ich denn in das Reich Gottes hinein? Wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Kann er das Reich Gottes nicht sehen? Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er schon alt ist? Muss er nochmal zurück in den Bauch oder was und dann nochmal geboren werden? Und Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Was im Geist geboren ist, das ist Geist. Hier sagt es also eindeutig, dass das etwas mit einer Entscheidung zu tun hat für Christus. Wie war es denn nochmal? Damals im Garten Eden hat sich der Mensch gegen Gott entschieden. Der Mensch wurde erschaffen. Das heißt, Gott nahm von der Erde Staub oder Lehm und formte daraus den Körper, hauchte in ihn ein und es wurde eine lebendige Seele. Und daraus leiten wir ab, dass wir den Körper haben, menschlich, Materie, zu Staub, aus Staub bist du geschaffen, zu Staub wirst du. Dann der Geist, der in dieses leblose Materie hineingehaucht wurde, erweckte Adam zum Leben und er bekam eine Seele, eine Persönlichkeit. Und jetzt haben wir drei Anteile, den Körper, den Geist Gottes und die Seele, die in uns sind. Und Gott sagte dann, wenn du von dem Baum isst, wirst du sterben. Das heißt, wenn du dich gegen meine Gebote entscheidest, wirst du sterben. Die haben es getan, sie fielen aber nicht um. Sondern es passierte was anderes. In ihnen starb der göttliche Anteil. Der Geist Gottes war weg. Das ist damit ausgedrückt. Er war tot in ihm. Und dann kommt Jesus wieder und kommt mit dem Ganzen wieder zurück auf die Erde. Jesus wird geboren durch Maria und es heißt, der Geist Gottes kam über sie und Geist Gottes schuf das in ihr. Und er wurde geboren wie der erste Adam. Das heißt, wieder vollständig, Geist, Seele, Leib, ab Geburt. Alle anderen Menschen sind ab Geburt nicht mit dem Geist Gottes. Aber dort geschah das, was am Anfang war. Da war wieder ein Mensch, voll Gott. Vollmensch, der alles drei in sich vereinte. Von Anfang an. Und dann ging es weiter. Durch den Sündenfall starb der geistliche Bereich ab. Und Jesus sagt hier zu Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Dieser Anteil muss wieder zum Leben erweckt werden. Und das ist dann, wenn du dich für Christus entscheidest, wird das zum Leben erweckt. Und der Geist Gottes kommt in dir. Und du hast wieder Ewigkeit in dir. Du hast wieder die Verbindung zu Gott in dir. Du bist errettet. Du bist sein. Du bist ein Kind Gottes wieder, weil Christus dieses freigemacht hat, dass der Heilige Geist in dir wohnen kann. Der Heilige Geist kann nur in einem heiligen Gefäß wohnen. Und du bist heilig gesprochen an dem Tag, wo du dich für Jesus entschieden hast. Da ist der Geist Gottes wieder in dir. Aber wieso kam da noch mehr? In 1. Thessalonicher 5, 23 lesen wir auch nochmal die Bestätigung dieser Dreiteiligkeit. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und bewahre euren Geist, Pneuma, samt der Seele, Psyche steht da drin, und dem Leib, Soma. Unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn zu sein. Und jetzt sage ich, da gibt es noch mehr. Und interessant ist, dass Gott im Alten Testament schon damit angefangen hat. Denn wir lesen schon, ich habe Bezalel, den Sohn Uris, Enkel Hurs aus dem Stamm Juda, auserwählt, um die Arbeiten am Heiligtum zu leiten. Das war damals die sogenannte Stiftshütte, sollte gebaut werden. Und was hat er gemacht? Ich habe ihn mit meinem Geist erfüllt und mit Weisheit, Verstand, handwerkliche Kenntnisse und künstlerisches Geschick gegeben. Wer hat ihm dieses Geschick gegeben? Der Geist Gottes. Hey Leute, unsere Ärzte, unsere Handwerker. Es kann geistgeleitet sein. Das kann sein, dass die Fähigkeit vom Geist Gottes gegeben wird. Es sind nicht nur diese sozusagen Übernatürlichkeiten, aber das sind auch übernatürliche Fähigkeiten, die Gott auch schenken will. Und ich glaube, wir verachten das oftmals, dass auch wir in Bereichen der handwerklichen Geschicks oder des Verstandes Gott mittendrin sein kann. Wir müssen es zulassen. Oder dann geht's weiter. Dann kam es zu dem Job, als Mose überfordert war mit seinem Job, die Hunderttausenden von Leuten als Richter zu sein. Der hat von morgens bis abends Fälle bearbeitet und so weiter. Und dann sagt sein Schwiegervater, du musst dich aufteilen. Du brauchst andere Leute. Und dann haben sie Leute dazu gerufen, 70 Älteste. Und dann hat Gott gesagt, pass auf, ich habe dich mit Weisheit ausgestattet, Mose. Und diese Weisheit, die gebe ich den anderen jetzt auch. Und die Leute kamen nach vorne, die wurden auserwählt. Und dann kam der Geist Gottes. Und was passierte da? Da kam der Herr in der Wolke herab und redete mit Mose. Er nahm einen Teil des Geistes, den er Mose gegeben hatte, und gab ihn den 70 Ältesten. Und als der Geist Gottes über sie kam, interessant, wie das darin steht, gerieten sie vorübergehend in ekstatische Begeisterung wie Propheten. Krasses Wort, ne? Warst du schon mal ekstatisch begeistert von Gott? Das ist das, was er machen will. Wenn der Geist Gottes auf einen kommt, kann es manchmal sein, dass du sehr euphorisch wirst. Ich war damals euphorisch. Meine Oma sagte mir, du bist ein Schwärmer geworden. Und interessant ist, dass Gott schon angefangen hat im Alten Testament. Bevor Jesus am Kreuz war. Interessant ist, wir lesen auch fest, dass es oft nur temporär war im Alten Testament. Es aber ein anderes Versprechen gab, dass er immer bei uns ist. Dann lesen wir über Samuel. Über Samuel, dann kam er nämlich zu David. Da nahm Samuel das Horn mit dem Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopfhaus. Und das ist ein Symbol, dass der Geist Gottes auf diesen Person kommt und er gesalbt wird. Wenn man sagt gesalbt, dann wird er befähigt für einen bestimmten Job. Und er sollte befähigt werden als König. Und sogleich kam der Geist des Herrn über David und ließ von da an nicht mehr. Und interessant ist, bei Saul steht's und er verlor den Geist Gottes. Und der Geist Gottes wich von ihm. Wir sehen also, im Alten Testament war es für bestimmte Personen, für bestimmte Jobs, für bestimmte Sachen bestimmt. Immer nach außen gerichtet für den Dienst an anderen. Und in Joel 3 ist dann ein Riesenprophetie. Wenn dies geschehen ist, will ich, der Herr, alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Die alten Männer werden bedeutungsvolle Träume haben, die jungen Männer Visionen. Ja, sogar euren Sklaven und Sklavinnen will ich in diesen Tagen meinen Geist geben. Damals kam er auf Einzelne. Meist zeitlich begrenzt für einen konkreten Auftrag. Und jetzt soll er auf alle kommen. Wir haben jetzt keine Sklaven mehr hier unter uns. Wobei manchmal fühlt man sich als Sklave, das kenne ich. Und auch du, der du dich so fühlst, verspricht die Bibel, dass der Geist Gottes auf dich kommen kann. Und zwar mit Fähigkeiten, die normal nur den Propheten vorgehalten waren. Dinge zu sehen, Dinge zu erkennen, Übernatürliches zu wirken. Jetzt machen wir einen Sprung ins Neue Testament hinein und schauen uns mal an, was da steht. Und das ist interessant. Johannes der Täufer war der Cousin von Jesus, kam aus dem sogenannten priesterlichen Geschlecht. Sein Papa war der hohe Priester gewesen. Jesus, von dem hören wir nicht viel bis zu ungefähr dem 30. Lebensjahr. Dann taucht er bei Johannes dem Täufer auf. Johannes der Täufer taufte am Jordan für die Buße. Leute mussten dort öffentlich ihre Sünden bekennen und dann hat er sie getauft. Und Jesus kam auch dahin und Johannes sagt, du kannst ja gar nichts bekennen, du hast ja bisher noch nichts Schlechtes gemacht. Ne? Und Jesus sagt, doch, mach es trotzdem. Und Johannes redet dann interessanterweise über Jesus und sagt in Matthäus 3,11, ich taufe euch mit Wasser zu Buße, aber der nach mir kommt, ist stärker als ich, der wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Das erste Evangelium. Das zweite Evangelium, Markus 1, ich habe euch mit Wasser getauft, aber er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Lukas 3,16, Johannes antwortete und sprach zu allen, ich taufe euch mit Wasser. Er kommt aber einer, der stärker ist als ich, der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Nochmals eine Wiederholung, Johannes 1,33. Und ich kannte ihn nicht, der mich sandte, mit Wasser zu taufen. Ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen. Also ich kannte Jesus nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen. Der sprach zu mir, auf wen du sehen wirst, den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben, der ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Krass, viermal. In allen vier Evangelien. Und wenn das viermal vorkommt, dann hat das eine Bedeutung. Dann ist es nicht mal so einmal erwähnt, sondern hat das eine schwerwiegende Bedeutung. Und dann passierte es. Johannes tauft Jesus und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser raus und siehe, der Himmel wurde geöffnet, sah den Geist Gottes wie eine Taube herauffahren und auf sich kommen. Hä? Wir haben doch gerade vorhin festgestellt, dass er geboren wurde mit dem Geist Gottes. Wieso braucht es den Geist Gottes jetzt? Nochmal. Er wurde so geboren wie Adam, wie damals. Der Geist Gottes war schon bei Geburt in ihm. Er wurde durch den Heiligen Geist gezeugt. Der Geist Gottes war in ihm. Er war voll Gott, voll Mensch, bei Zeugung. Aber jetzt kommt der Geist Gottes trotzdem auf ihn. Und da ist interessant. Ab jetzt fängt Jesus an, übernatürlich zu wirken. Und er sagt auch ganz genau, warum. Der Geist des Herrn ist auf mir. Wir lesen das oft, dass es nicht sagt in mir oder hat mich innerlich, sondern er sagt auf mir. Auf mir, für was? Weil er mich gesalbt hat. Das Öl, die Bedeutung des Öles, den Armen die frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, die Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen werden, die Zerschlagenen in Freiheit zu setzen, zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Jesus sagte, der Geist ist auf mir gekommen für einen bestimmten Job. Und dieser Job ist es, die Menschen in die Freiheit zu führen. Dieser Job ist es, das Jubeljahr auszurufen, dass alle Schuld beglichen ist. Dieser Job ist es, die Menschen aus der Gefangenschaft rauszuholen. Und Jesus tat das. Und dann geht's weiter. Und er sagt dann zu den Jüngern, kurz bevor er dann die Erde verlässt, verlasst Jerusalem nicht. Bleibt so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft. Und das schon bald. Und wofür? Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Geist Gottes auf euch kommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als in ganz Judäa, Samaria und bis ans Ende der Welt. Das heißt, der Geist Gottes kommt jetzt hier nicht zur Errettung in einem Menschen, sondern hier kommt es für einen Job. Für einen Job, und zwar Jesus groß zu machen. So wie ich letztes Mal gepredigt hatte, der Geist Gottes ist da, um auf Jesus zu zeigen. Wann geschah denn aber diese Errettung bei den Jüngern? Wir haben einen Hinweis darauf in Johannes 20, 22. Er kam nämlich zu ihnen, nachdem er gekreuzigt war. Erschien er den Jüngern und er sagte, und als er das gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Interessant, oder? Das war vor dieser Ankündigung. Kam das schon zu ihnen. Und jetzt waren die 120 Leute versammelt. Übrigens, so wie damals im Alten Testament, als der Tempel geweiht wurde durch Salomon und die Gegenwart Gottes kam, da waren es auch 120 Leute. Und hier waren es 120 Leute, die gebetet haben. Der Geist Gottes kommt und er fällt auf sie. Und wir lesen das, was ich vorhin schon gelesen hatte. Und als die Apostel in Jerusalem gehört, und es passierte das, was wir schon gelesen haben, Pfingsten. Dann geht die Geschichte weiter. In Apostelgeschichte 8 lesen wir dann, als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hat. Das waren eigentlich Völker, da hat man nicht gedacht, dass die überhaupt errettet werden können, weil die Juden gingen davon aus, es ist nur für sie. Der Geist Gottes ist nur für sie, nicht für die anderen. Nur für sie. Aber jetzt haben sie gesehen, oh, das Mischvolk Samarien hat den auch angenommen, haben das Wort angenommen. Da sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen und als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Hä? Die haben doch Jesus angenommen, die müssen den Geist doch Gottes doch schon haben. Wir haben doch gesagt, wenn du dich für Jesus entscheidest, hast du den Geist Gottes. Hier heißt es aber, die haben zwar angenommen, aber sie sind nochmal runtergegangen, um nochmal für sie zu beten. Und dann beten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren alleine getauft auf den Herrn Jesus. Und dann legten sie die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Dann geht die Geschichte weiter mit dem Heiligen Geist. Petrus geht zu den Römern und predigt dort. Und am Ende seiner Predigt passiert was echt Krasses. Während Petrus noch redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort Gottes hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, die Juden, waren völlig verwirrt. Wie kann das sein, dass selbst die Römer, die eigentlich uns Juden hassen und so weiter, dass das die auch bekommen? Und die gerieten außer sich. Das heißt, die haben sich aufgeregt darüber. Wie kann das sein? Gott, was machst du hier? Das darfst du gar nicht machen. Warum? Dass auch die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war, denn sie hörten die, sie in Sprachen reden und Gott erheben. Das ist irgendwie ein Zeichen gewesen dessen, was da passiert ist. Und dann geht's weiter. Und Petrus muss sich verteidigen. Weil dann kam nämlich das Konzil auf ihn zu und hat gesagt, nee, was du da gemacht hast, ist eigentlich gar nicht erlaubt. Du bist zu den Römern gegangen, ist jüdisch absolut verboten. Du hast dich unrein gemacht und er muss sich verteidigen. Und die Verteidigungsrede geht so, während ich aber zu reden begann, fiel der Heilige Geist auf sie, so wie auch auf uns am Anfang. Wann war das? Pfingsten. Er vergleicht also sein Erleben mit dem, was er dann gesehen hat. Und sagt, hey, da fiel der Geist auch auf sie. Und ich gedachte aber an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat, wie uns, was konnte ich noch sagen und ihnen Gott wehren können? Und die Geschichte geht weiter. Paulus trifft sich in Ephesus auf Christen, die gläubig waren, die aber noch nicht mit dem Heiligen Geist getauft waren. Dabei lässt Paulus auch die Wassertaufe nochmal wiederholen, denn sie waren nur auf die Taufe des Johannes getauft. Aber sie waren schon gläubig. Und auch dort fiel der Geist Gottes auf sie, als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Geist auf sie und sie, was machten sie? Sie redeten in Sprachen und weissagten. Das Wort weissagten ist hier so ähnlich wie das Wort, das im Alten Testament für euphorische Ekstase genommen wird. Also da kommt eine Freude in einen. Und jeder, der das schon mal erlebt hat unter uns, weiß, wie krass das sein kann. So die Erstbegegnung, was für ein Feuer man auf einmal in sich hat. Ja. Ich taufe euch mit Wasser zu Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Der wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. So, getauft werden wir hier meistens von irgendwelchen Freunden oder Pastor oder Ältesten, ne? Aber hier heißt es, jemand anders tauft euch mit Heiligen Geist. Und wer tauft? Jesus. Ganz eindeutig. Wie oft steht's da? Jesus tauft dich. Jesus tauft dich. Wir brauchen also den Heiligen Geist als eine Taufe, damit wir Kraft bekommen, dass wir seine Zeugen sind und auch, dass wir übernatürliche Dinge tun können. Der Geist Gottes kommt und aktiviert diese Sachen in uns, so wie er bei Jesus genau das Gleiche getan hat. Er hat das aktiviert. Er will uns mit Kraft ausrüsten. Denn die Bibel sagt, nicht mit Herr, sondern mit der Kraft des Herrn. Nicht mit Herrschaften, nicht mit eigener Kraft, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes soll man Dinge tun. Denn wenn du es aus deiner eigenen Kraft machst, kann das ganz schön ermüdend sein. Wenn du es mit eigener Kraft machst, kann das ganz schön frustrierend sein. Ich kenne das. Er will auf mir sein, um mich mit Kraft auszurüsten, damit durch mich andere Menschen erreicht werden. Das heißt, der Heilige Geist, wenn du ihn möchtest, der ist nicht zum Selbstzweck da. Sondern dann solltest du auch bereit sein, rauszugehen. Weil Jesus hat versprochen, der kommt wegen dem. Das ist sein Auftrag. Es ist nicht für dich, damit du dich gut fühlst. Es ist nicht für dich, damit du ein gutes Gefühl bekommst. Nicht für dich, damit irgendwas ist. Wenn der Geist Gottes dich tauft, geht es um eine Sache, und zwar Jesus groß zu machen, da wo du bist. Jesus groß zu machen, da, wo er dich hinschickt. Jesus groß zu machen und keine Angst davor zu haben, über Jesus zu reden. Er möchte das in dir aktivieren. Die Geist ist darauf aktiviert, was der Geist geben will. Der Heilige Geist will nicht nur in mir wohnen, um mich zu verändern. Das ist das, was in dir passiert. Er will auf mir sein, um mich mit Kraft auszurüsten, damit durch mich andere Menschen erreicht werden können. Wir bekommen Kraft nicht für uns selbst, sondern für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Die Bereitschaft sollte dann schon da sein. Und die Geistestaufe, das Ausgießen des Heiligen Geistes auf einen Gläubigen zur Bevollmächtigung und Ausrüstung für den Dienst. Für den Dienst. Mit dem kommen natürlich auch teilweise andere Gaben dazu. Die 1. Korinther 12, 1. Korinther 14 spricht von verschiedenen Gaben, die der Geist Gottes dann auch geben möchte. Aber da steht immer drin, nicht für dich, sondern für die anderen. Für die anderen. Interessant ist allerdings beim Sprachengebet, da gibt es drei Unterscheidungen. Da heißt es einmal für dich, dass dein innerer Mensch aufgebaut wird, und dann steht da aber auch, dass du in Sprachen reden kannst, dass andere Menschen es verstehen können. Also ich hätte nichts dagegen, hin und wieder mal gut Arabisch zu können. Immer wieder begegne ich Menschen, wo ich denke, am liebsten eigentlich Französisch, weil das kriege ich gar nicht hin. Ich glaube, das Arabische fällt mir leichter als das Französische. Oder, was manchmal sein kann, einer spricht die Sprache und auf einmal gibt Gott jemanden aus der Gemeinde die Fähigkeit, das zu verstehen. Hat er noch nie verstanden, aber er versteht es auf einmal. Und dann sagt Gott, soll das ausgesprochen werden. Und das ist eine Bestätigung dessen, dass der Geist, dass wir dem Geist Gottes auch die Kraft geben, auch das überlassen, auch da hineingehen. Ist manchmal ganz schön freaky, muss ich sagen, wenn man sagt, okay, ich werde aufgefordert, nach vorne zu gehen, ich rede hier, kein Mensch versteht, und ich bin dann bereit zu sagen, Gott, jetzt musst du aber auch einen Übersetzer irgendwo hier haben. Ne? Und interessant ist, wenn du Gott vertraust, dann darf er wirken. Dann darf er wirken. Dann tut er das auch. Dann macht er das auch. Die Geistestaufe oder die Geisterfüllung ist das Ausgießen des Heiligen Geistes auf den Gläubigen, der den Geist Gottes schon in sich hat, aber jetzt auf ihn kommt. Zur Bevollmächtigung und Ausrüstung für den Dienst. Du willst doch nicht dein ganzes Leben lang mit deiner eigenen Kraft das machen, sondern du willst ja die Kraft des Heiligen Geistes haben. Und Paulus sagt so oft, schaut zu, dass ihr den Geist Gottes immer wieder mit euch auffüllt. So wie in Apostelgeschichte damals kam es nochmal ein zweites Mal. Ich hätte nichts dagegen, wenn wir hier mal beten, 1, 2, 3, 4, 5 Stunden und die ganze Ding erschüttert und der Geist Gottes kommt. Das wäre doch krass, oder? Ich vermute mal, ganz Ditzingen wird es mitkriegen. Wenn das passiert. Ein Freund von mir, der war in Gefangenschaft im Sudan, in Einzelhaft. Und er betete und fastete wirklich viele, viele Tage. Und auf einmal passierte genau das. Die Erde bebte. Und es hat sich ein Riss aufgetan in seiner Zelle. Und er konnte endlich wieder die Sonne sehen. Und er hat seinen Gefängniswärtern ständig über Jesus erzählt. Ständig. Es liegt ein Buch draußen über die Geschichte, falls ihr die mal lesen wollt. Die geistliche Kraft und Bevollmächtigung. Das ist Dynamis, das da steht. Davon kommt das Wort Dynamit. Sie verleiht die nötige Kraft, um den Glauben nicht aus eigener Anstrengung zu leben, sondern in göttlicher Vollmacht. Ihr werdet Kraft empfangen. Ihr werdet Kraft empfangen. Das ist auch das Mut zum Zeugnis. Kühnen Freimut und Überzeugungskraft zu bekommen, um das Evangelium von Jesus Christus furchtlos und wirksam in die Welt zu verkündigen. Ich habe das gemerkt. Wenn du richtig erfüllt bist, dann redest du und auf einmal Und auf einmal sind die Leute überzeugt und du denkst, macht eigentlich keinen Sinn, aber krass, dass du es annimmst. Weil das Kreuz macht eigentlich keinen Sinn. Die Bibel sagt selber, das Kreuz ist für die Außenstehenden eine Torheit, also völlig, völlig unverständlich. Aber wenn der Geist Gottes da ist, zack, öffnet das den Menschen zum Verständnis. Es ist die Ausrüstung auch mit den Geistesgaben, den Charismen. Sie setzt übernatürliche Gaben frei, wie zum Beispiel das Sprachengebet, das Prophetie, die Gaben der Heilung, Worte Erkenntnis. Du weißt auf einmal Dinge, die du eigentlich nicht wissen könntest. Manchmal im Gespräch, wenn Menschen zu mir kommen, weiß ich manchmal schon, was für eine Sünde dahinter steckt. Gott zeigt mir das im Gespräch schon, ohne dass ich es wissen könnte. Manchmal, wenn ich so mit Menschen über die Buße rede, dann merke ich am Schluss, ja, ist noch nicht alles. Dann warte ich noch. Oder ich frage nach, war das schon alles? Und ich weiß ganz genau, dass da noch ein paar Sachen kommen. Manchmal weiß ich sogar, was es ist. Also keine Angst, wenn du ganz normal mit mir redest, passiert das nicht. Ich hatte so eine Angst vor meinem Bibelstuhldirektor. Ich dachte, der hat die Gabe so dermaßen, wenn ich komme, dann sieht er mich komplett. Da steht es geschrieben, was ich alles gedacht oder sonst was hatte. Nee, keine Sorge. Der Geist Gottes macht das schon richtig gut. Ja, er hat ja auch die Fähigkeit mir geschenkt, das alles zu vergessen. Wobei, da hat er ein bisschen viel gegeben. Ich habe heute Morgen schon gemerkt, dass ich bei jemandem den Namen vergessen habe. ja, aber wofür ist es? Und zwar für den Aufbau der Gemeinde zum Dienst am Menschen. Leute, es ist nicht für mich, es ist für den anderen. Dafür kommt der Geist Gottes. Wenn man den anderen befähigen, den anderen freisetzen, den anderen in die Freiheit führen, den anderen zu Jesus führen. Das ist doch wesentlich effektiver, als wenn du die ganze Zeit selber die Kraft anwendest. Weil es ist ein effektiver Dienst und ein Gemeindebau. Sie befähigt dazu, den Auftrag Gottes nicht nur mit menschlicher Weisheit oder Methoden zu erfüllen, sondern mit spürbar geistlichen Auswirkungen und Durchschlagskraft. Während der Wiedergeburt, während die Wiedergeburt dir neues Leben schenkt, der Geist in dir zur Kindschaft, schenkt dir die Geistestaufe oder die Geisterfüllung neues Kraft zum Handeln. Der Geist auf dir, damit du als Werkzeug Gottes gebraucht werden kannst. Leute, es ist eigentlich so eindeutig in der Bibel. Deswegen habe ich zig Verse aufgetan. Ich habe noch nicht mal alle vorgelesen. Ich persönlich möchte, dass wenn ich gehe, wenn ich unterwegs bin, dass der Geist Gottes vor allem in mir wirkt. Weil er kann perfekt auf Jesus hinweisen. Weil er kann perfekt durch die Gaben auf Jesus hinweisen. Er kann perfekt den anderen Menschen lesen und dir helfen, die richtigen Worte zu finden. Er kann perfekt den Menschen Hoffnung geben. Ein prophetisches Wort der Hoffnung, wo jemand ganz unten am Boden ist. Er kann perfekt den Menschen auch heilen, wenn das dran sein sollte. Und er möchte das auch tun. Wisst ihr das? Er kann den Menschen befreien. Er kann den Menschen Dinge offenbaren, die so verborgen sind, wo es manchmal so verknotet in einem ist, wo man nicht weiß, worum kommen diese Gedanken und so weiter. Er kann Menschen aus psychischen Krankheiten helfen. Ja, wir haben diskutiert als Missionsgesellschaft, wir können doch nicht überall Psychotherapeuten hinschicken. Wir müssen jetzt erstmal ein Riesenmeer an Psychotherapeuten in all den Kriegsgebieten schicken, wo Leute traumatisiert sind. Da muss Gott handeln, um das Trauma zu heilen. Und ich bin überzeugt, dass das Gott machen kann. Wenn wir glauben, dass Gott alles kann. Ich habe nichts gegen Psychotherapeuten. Das ist mega. Das ist cool, dass wir das heutzutage haben. Aber was ist mit den Ländern, wo es gar nicht möglich ist? Was ist bei den Stellen, wo es nicht möglich ist? Und ich glaube, da Gerade da müssen wir viel stärker auch damit rechnen. Geist Gottes kann das machen. Der ist dabei. Verlass dich nicht auf deine Kraft, sondern auf den Geist Gottes. Und meine Frage an euch heute. Wer will den Geist Gottes haben für dafür? Alle Hände bleiben unten. Wer möchte ausgestattet werden mit dieser Kraft? Wer möchte den Geist Gottes in sich haben, wie Dynamis, wie Dynamit, der so wie ich einfach schamlos in der Gemeinde stand als Einzigster? Dem es egal war, was die Leute reden, dem es egal war, was die Menschen über einen reden. Wo ich keine Scham und keine Schande mehr hatte, Jesus zu erzählen auf den Straßen, bei meinen Arbeitskollegen, bei anderen Leuten. Wer möchte das nicht auch haben? Also ich auf jeden Fall. Und ich könnte noch mal eine Portion noch mal gebrauchen jetzt. Willst du es zulassen, dass der Geist Gottes heute Morgen dich noch mal so richtig reintaucht? Du so richtig mit der Salbung Gottes bevollmächtigt wirst zu gehen, Menschen von Jesus zu erzählen. Hey, dann wollen wir heute Morgen einen Aufruf machen und du machst das sichtbar und sagst, Jesus, mir ist es egal. Mir ist es nicht peinlich, nach vorne zu gehen. Mir ist es nicht peinlich, das zu machen. Weil wenn ich gehe, ist die Peinlichkeit weg, weil du mich erfüllt hast. Und der Micha spielt jetzt im Hintergrund. Wir stehen alle dazu auf. Und das Ministry-Team kann schon nach vorne gehen und wir wollen heute Morgen diese Möglichkeit geben, euch einfach die Hände aufzulegen, so wie damals Paulus die Menschen die Hände aufgelegt haben, wie Petrus und Johannes ihnen die Hände aufgelegt haben auf die Menschen. Wir wollen beten, dass der Geist Gottes auf dich kommt und dass du erfüllt wirst, dass du Kraft bekommst von oben. So wie damals, wenn Gott, der Gott ist, der damals genau der gleiche war wie heute, dann ist es genau heute auch nochmal möglich, von ihm zu empfangen und von ihm diese Kraft zu bekommen. Nicht für dich selber, sondern um rauszugehen. Wenn du bereit dazu bist, diesen Schritt zu machen, vielleicht ist es für dich das erste Mal. Vielleicht hast du den Heiligen Geist schon eine Zeit lang wieder vernachlässigt. Dann komm nach vorne, wir wollen dir die Hand auflegen. Die Ältesten können mit nach vorne kommen, wir wollen euch die Hände auflegen. Kommt nach vorne und macht diesen Schritt öffentlich. Und dann beten wir für euch.